Gedankenspiele. Räuberpistolen, Seemannsgarn und wahre Geschichten. Ein Podcast von und mit Jens, Ralf und Michael.
Herzlich willkommen zu unserer 24. Folge von Gedankenspiele. Mein Name ist Ralf und ich begrüße meine beiden Mitpodcaster, den Michael.
Hallo.
Und den Jens.
Hallo.
Und ich hoffe, dass ihr heute eure Wintersachen eingepackt habt, weil wir werden uns jetzt nach draußen begeben, aber nicht so ein Larifari-Winter, wie wir ihn gerade hier in Deutschland erleben.
Antarktis.
Wir begeben uns auf einige der höchsten Stellen, die es auf der ganzen Welt gibt. Na?
Zum Papst.
Ja.
Eiffelturm?
Ja, sowas in der Art. Ein bisschen höher. Ungefähr 4700 Meter höher als der Eiffelturm. Und zwar begeben wir uns in den Himalaya. An dieser Stelle blendet Michael jetzt bestimmt in der endgültigen Version ein pfeifendes Windgeräusch ein. Ansonsten müsst ihr euch das jetzt vorstellen.
Aber uns Aber nicht, nee, keine Folge über den Yeti bitte, oder?
Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn ihr, nein. Wir sind zwar im Himalaya, aber tatsächlich beschäftigen wir uns nicht mit dem Yeti. Wir beschäftigen uns mit einem See.
Oh, können wir nicht doch lieber den Yeti machen?
Ja, weiß ich nicht.
Aber ich habe jetzt meine Wintersachen dabei und keine Badesachen.
Ich glaube, Badesachen sollte man bei diesem See auch vergessen, weil der ist für 10 bis 11 Monate im Jahr eingefroren. Also von daher, Wintersachen sind, glaube ich, besser. Und zwar beschäftigen wir uns mit dem sogenannten Rubkant-See. Der Rubkant ist ein Gletschersee von gerade mal etwa 40 Metern Durchmesser und einer Tiefe von maximal 3 Metern.
Also eher ein Teich.
Ja, aber trotzdem muss man sagen, so verrückt das jetzt auch klingt, aber dieser See ist eine der größten Touristenattraktionen dieser Gegend. Die Gegend ist übrigens der indische Bundesstaat Uttarakhand.
Und ach, der?
Ja, genau. Ziemlich weit im Norden, in der Bergregion Garhwal im Himalaya, im sogenannten Trishul-Massiv.
Was? Ich habe irgendwo bei Himalaya aufgehört, aber ist okay.
Ralf?
Das lustig. Ja.
Ich kenne mich da ja überhaupt nicht aus, aber ist das irgendwo in der Nähe von Mount Everest oder ist das eine ganz andere Ecke?
Das ist schon eine etwas andere Ecke. Der Mount Everest ist mehr im Osten und der befindet sich tatsächlich etwas mehr im westlichen Bereich, also da tatsächlich in Nordindien grob gesagt.
Okay.
Und Trishul, also dieses Massiv, wo der sich befindet, heißt so, weil der Name steht für Dreizack, die Waffe der Göttin Shiva. Und die drei höchsten Berge werden entsprechend auch benannt 1, 2 und 3.
Das war jetzt sehr, ja, ausgeklügelt.
Einfach.
Sehr praktisch.
Dafür haben wir aber den Namen Rubkant. Rubkant bedeutet übersetzt wunderschön geformter See. Und wenn er denn mal flüssig ist, zeichnet er sich aus durch smaragdgrünes, kristallklares Wasser. Man geht heute davon aus, dass er früher etwas größer war, als er sich heute darstellt. Aber er wird also nie eine Art Bodensee oder Loch Ness gewesen sein. Das ist auch in der Höhe, nämlich etwa 5000 Meter, gar nicht möglich. Was ich nie so ganz rausgefunden habe davon, es stand aber überall zu lesen, dass er sich im Einflussbereich der Quellflüsse des Ganges befindet. Das heißt, ich vermute ganz stark, dass das Wasser in diesem Bergsee auf irgendwelchen Wegen tatsächlich auch dann den Weg in den Ganges, also den berühmten heiligen Fluss Indiens, findet. Was das aber genau bedeutet, konnte ich leider nie so wirklich herausfinden, egal welche Quelle ich da herangezogen habe.
Wahrscheinlich bei der Schneeschmelze, dann läuft er halt so ein bisschen über, ne?
Ja, irgendwie sowas wird das sein. Auf jeden Fall, das ganze Gebiet ist unbewohnt und die nächste größere Ansiedlung ist tatsächlich 35 Kilometer entfernt. Trotzdem wird er eben immer wieder von Touristen besucht und zwar hat das einen ganz besonderen Grund, denn man nennt ihn nicht nur Rubkant, sondern man nennt ihn auch den See der Geheimnisse oder den Skelettsee.
Ich dachte, wäre so Wunschbrunnenmäßig oder Jungbrunnen oder so.
Naja, ja, eher das Gegenteil. Dann doch eher,
ja, genau. Klingt eher,
Wobei die Geschichte, die jetzt kommt, ist schon ein bisschen seltsam. Aber das sind jetzt tatsächlich belegte Fakten. Und zwar wurde der See, der im Grunde genommen schon immer bekannt war den Leuten vor Ort, aber der breiteren Öffentlichkeit, wurde er erst bekannt, nachdem ein Wildhüter aus der Gegend ihn 1942 besuchte und die Skelette in diesem See entdeckte.
Wäre das jetzt ein geeigneter Zeitpunkt, vielleicht noch so den eine oder andere Triggerwarnung rauszuholen?
Mit Sicherheit. Also, wir werden mit Sicherheit, wir sprechen hier sehr viel tatsächlich über Tote, wir sprechen über die Ursachen ihres Todes und wir sprechen auch über, ja, Kulte, Legenden, die durchaus nicht immer gewaltfrei ablaufen. Wer also jetzt weiterhört, sollte sich dessen bewusst sein.
Okay, dann hau jetzt mal raus.
Wie gesagt, in der Umgebung war die Existenz dieser Skelette bereits bekannt, aber die Behörden wurden erst durch die Entdeckung des Wildhüters tatsächlich darauf aufmerksam. Und die britischen Behörden, die damals eben noch die Herrscher über Indien waren, vermuteten zuerst, dass hier eine japanische Armeeeinheit umgekommen war, die Indien überfallen wollte. Die Entdeckung fand halt mitten im Zweiten Weltkrieg statt und man sah eigentlich an jeder Ecke irgendwo die Gefahr für das Reich, für die Herrschaft über Indien und so weiter. Als man die Skelette allerdings untersuchte, fand man sehr schnell heraus, dass sie sehr alt waren. Das heißt, die müssen da tatsächlich schon hunderte von Jahren gelegen haben. Insgesamt fand man etwa 600 bis 800 Skelette, die Zahl schwankt je nach Quelle, und einige davon hatten sogar noch Fleisch und Haare an den Knochen, die einfach durch die besonderen Umweltumstände in dieser Gegend, ja, nicht verwest waren.
Ich will das jetzt mal, also, du sagst, der hat so einen Durchmesser von 40 Metern und ist so circa 3 Meter tief an der tiefsten Stelle, ne? Und jetzt 600 bis 800 Skelette. Dann kann man ja schon fast trockenen Fußes über diesen See laufen, oder?
Ja, stören die, wenn man da seine Bahn zieht, oder?
Also es ist tatsächlich so gewesen, dass sie teilweise eben an den Ufern lagen, weil der See halt immer wieder seine Größe verändert hat. Das heißt, wenn man also in die Nähe des Sees kam, findet man auch heute übrigens noch Skelette und Knochen, die außerhalb des Sees sich befinden. Und man findet eben im ganzen See auch die Knochenüberreste von verschiedenen Menschen. Jetzt zu dem Problem, warum man nicht weiß, wie viele es wirklich waren, kommen wir gleich nochmal. Spannend war dabei, zunächst einmal, unter den Skeletten befanden sich Männer, Frauen und Kinder. Die meisten Toten waren aber zwischen 18 und 35 Jahre alt. Das heißt, man könnte jetzt auf den Gedanken kommen, dass das vielleicht ein Familienverband oder irgendein anderer Handelszug oder ähnliches war. Interessant dabei war aber, dass man keine Waffen gefunden hat, aber dafür Sonnenschirme, lederne Schuhe, Schmuck. Und diese Gegenstände kamen aus verschiedenen Gebieten und Kulturen Indiens. Das heißt, es war also nicht so, dass man jetzt sagen konnte, ja, das waren alles Leute aus der Umgebung und die waren eben irgendwie in der Nähe dieses Sees gestorben, sondern tatsächlich waren das Leute, die ja kreuz und quer aus Indien stammten. Interessant war auch, einige hatten Verletzungen und zwar zeigten einige deutliche Spuren physischer Gewalteinwirkung von oben, als ob etwas auf sie draufgefallen wäre. Und einige andere wiesen degenerative Zersetzungen an der Vorderseite des Schädels auf, den man sich zuerst nicht so ganz erklären konnte. Also wie so ein müsst ihr euch das vorstellen, wie eine abgeflachte Stirn. Nun wusste man damals aber auch noch nicht so sehr viel über die Entwicklung, die ein Skelett eben unter bestimmten Umständen nahm, und konnte dann später zumindest diese Dinge erklären, weil diese Verformung des Skelettes entstand dadurch, dass Leute an Stirnbändern große Lasten trugen. Also die legten sich etwas auf den Rücken und machten dann Bänder um ihre Stirn. Und wenn man das länger oder öfter machte, dann entstanden eben diese Verformungen.
Also Rucksack, der nicht über die Schultern oder an den Schultern getragen wird, sondern mit einem Stirnband.
Genau.
Das war eine Fußballmannschaft, die viel Kopfballspielen geübt hat.
Das kann natürlich sein, ja, der berühmte erste FC Rubkant, aber
jetzt wisst ihr, warum die niemals Weltmeister geworden sind.
Seit 1942 hat keiner von ihnen gehört. Auf jeden Fall fand man aber heraus, dass die Skelette ansonsten relativ wenige Verletzungen aufwiesen. Das heißt, es waren wahrscheinlich keine Soldaten, weil egal aus welchem Zeitalter Soldaten ziehen immer irgendwelche Verletzungen nach sich.
Berufsrisiko.
Genau.
Ja, das waren sehr gute Soldaten.
Genau, die besten überhaupt. Dann wären es ja doch Japaner gewesen, oder wie war das?
Das mögen andere Leute beurteilen. Aber die Kinder, du hattest gesagt, da sind Kinderleichen auch gewesen, und auch Frauenleichen. Ja klar, können Frauen auch Soldaten sein, aber geschichtlich eher unwahrscheinlicher. Das spricht ja eigentlich gegen eine Armeetruppe, oder?
Ja, und spätestens, also die vermuteten Japaner hätten niemals Frauen im Kampf eingesetzt und Kinder auch nicht. Also von daher war diese Sorge vollkommen unbegründet, und andere waren aber auch eher unwahrscheinlich. Also eine solche Zusammensetzung für eine Armeetruppe hat man eigentlich in der Form nie gehabt. Naja, die erste Vermutung war dann, dass irgendeine Reisegruppe hier vor Ort einer Seuche zum Opfer gefallen war. Dies wurde aber tatsächlich später widerlegt, als man Untersuchungen anstellte, zu denen ich dann noch komme. Aber was man erwähnen sollte, der See lag auf einem Pilgerpfad. Dieser wird alle 12 Jahre von Pilgern genutzt, die in der Nähe der Stadt Kayang Prayag, ich bitte alle Inder um Verzeihung, wenn ich den Namen dieses Ortes grauenvoll zermetzelt habe. Der befindet sich etwa 50 Kilometer von Rubkant entfernt. Die Pilgerfahrt dauert etwa 10 Tage und wurde halt tatsächlich zu Fuß über die Berge durchgeführt. Und die Pilger folgten dabei angeblich einem mysteriösen Widder mit 4 Hörnern. Und der führte sie zum Schrein der Göttin Nanda Devi und verschwindet dann, sobald sie diesen erreicht haben. Die Pilger tragen auch eine goldene Nachbildung dieser Gottheit, eine Manifestation der Göttin Parvati, mit sich. Nanda Devi ist die Göttin der Glückseligkeit, oder in Indien muss man sagen, eine Göttin der Glückseligkeit, und in ihren verschiedenen körperlichen Formen segensreich für ihre Anhänger. Bevor sie eine Göttin war, war sie angeblich eine Prinzessin namens Nanda, und um einem aufdringlichen afghanischen Prinzen zu entkommen, wurde sie eins mit einem Berg, der bis heute den Namen dieser Göttin trägt. Gut, das muss ein ganz besonders unangenehmer Kerl gewesen sein, wenn man zu solchen Mitteln greift. Das Interessante an dieser ganzen Geschichte ist halt, dass es eine Legende gibt, nach der der König von Kanaui, ich habe nicht rausfinden können, wo genau das liegt, mit seiner schwangeren Frau, ihren Dienern, einer Tanzgruppe und anderen eine Pilgerreise zu diesem Schrein unternahm, um die Göttin um Hilfe gegen den Zorn der Götter in seinem Reich zu bitten. Jetzt muss man dazu sagen, dass es in Indien, ich habe eben schon mal gesagt, eine ganze Menge Götter gibt, und zwar ich habe Zahlen gelesen, die also von 3 Millionen Gottheiten sprechen. die man in Indien an der einen oder anderen Stelle anbetet.
Jedem seine Gottheit, ne?
So ungefähr, ja. Also praktisch jeder Ort, jedes Dorf, aber eben auch einzelne Berge, Weiher und Ähnliches haben allesamt ihre eigenen Gottheiten, so dass es also nichts Besonderes war, dass man die Hilfe eines Gottes oder einer Göttin gegen die anderen anflehte. Und einige, wie wir es hier gehört haben, wie Nanda Devi, waren eben Manifestationen bestimmter Gottheiten, so dass also eine Gottheit tatsächlich mehrfach sozusagen vorkam. Man muss sich das, also ein Rollenspieler würde jetzt sagen, ähnlich wie die verschiedenen Manifestationen Nyarlathotheps, nur nicht unbedingt so böse.
Ja, wobei, vielleicht an der Stelle der Disclaimer, keiner von uns kennt sich wahrscheinlich mit den hinduistischen Glauben oder sowas nah, also wir wollen da auch niemandem auf die Füße treten. Wir können es ja nur so halbwegs interpretieren als Westler, wie wir es uns anlesen. Ne?
Genau.
Also wahrscheinlich können wir es gar nicht so richtig nachvollziehen.
Nein, also man muss ganz klar sagen, das ist eine völlig eigene Welt, die also mit unserem christlich geprägten Weltbild, glaube ich, gar nicht wirklich zu erfassen ist.
Ja.
Absolut.
Ich glaube, das auch gut so.
Ja, absolut. Das auch. Nun ja, aber das Problem, wir haben ja gerade davon gesprochen, dass der König mit seiner schwangeren Frau unterwegs war. Aber angeblich gefiel der Göttin nicht, wie er sich dabei benahm. Speziell die Tanzgruppe war wohl ihr ein Dorn im Auge.
Ach, Musikgeschmack, das ist immer wieder ein Problem.
Ich glaube, wir haben so schlecht getanzt.
Genau.
Let's Dance auf RTL.
Oder wie im viktorianischen Zeitalter, sie hat ihre Knöchel gezeigt. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall war sie danach so erzürnt, dass sie die Gruppe in einen Sturm hineinschickte mit riesigen Hagelkörnern und die gesamte Reisegruppe wurde in der Nähe des Rupkant erschlagen.
Die Kopfverletzung.
Genau. Angeblich rührten die Kopfverletzungen eben von solchen Hagelkörnern her.
Ist eine Erklärung, ja.
Jetzt könnte man ja noch sagen, ja okay, da sind halt ein paar Reisende aus der Umgebung irgendwann mal umgekommen. Ja, wo ist jetzt der spannende Teil?
Ja, interessant. Ralf, sag mal, da sind jetzt ein paar Reisende umgekommen. Wo ist denn da jetzt der spannende Teil?
Ah, gut, dass du fragst, Jens. Spannend wurde es tatsächlich etwas später. 1956 wurde eine erste Radiokarbonuntersuchung der Überreste vorgenommen, was mich zuerst sehr verwundert hat. Aber als ich weiter nachgeforscht habe, habe ich festgestellt, dass man tatsächlich die Radiokarbon-Methode zur Bestimmung des Alters von Überresten bereits 1949 erfunden hatte. Also hätte man mich vorher gefragt, hätte ich die mindestens 20 Jahre später eingeschätzt. Mhm. Und dabei stellte man fest, die Knochen waren erstmal mindestens 500 Jahre alt. Das heißt, die ganze Reisegruppe oder zumindest die Knochen, die man untersucht hatte, lebten irgendwann im 15. oder Jahrhundert so oder davor.
Aber das passt doch noch zu der Geschichte, oder?
Bis jetzt
sagen, ja. So weit ist doch noch alles Reisegruppe.
Genau. Und 2003 hat man dann mit einer verbesserten Methode, die wiederum verschiedene Skelette aus dem See mit der gleichen Methode halt nur moderner untersucht und kam zu dem Schluss, es handelte sich tatsächlich um Pilger, die auf einer Pilgerfahrt starben. Man hatte die Knochen auch auf Keime, Viren und so weiter untersucht oder irgendwelche Krankheitsspuren, hatte nichts gefunden, hatte die zerstörten Knochen, also die beschädigten und verletzten Knochen untersucht und kam eben auch zu dem Schluss, ja, hier sind halt einfach Leute in einen Sturm geraten und wurden von Hagelkörnern erschlagen.
Also wie man mit einer Radiokarbon-Methode feststellen kann, dass es sich um einen Pilger, in diesem Fall um mehrere Pilger gehandelt hat, das musst du mir aber nochmal genauer erklären.
Also man hat im Endeffekt festgestellt, zunächst einmal, dass sie alle aus dieser Gegend stammten. Das konnte man also anhand einiger genetischer Spuren nachweisen. Mhm. Und anhand weiterer Untersuchungen hat man eben versucht auszuschließen, ja, wer könnte es noch sein? Das heißt, es war nicht nur die Radiokarbon-Methode, sondern alles, was drumherum lief. Zum Beispiel gab es keinerlei Hinweise auf eine Händlerstraße, die irgendwann in dieser Gegend unterwegs war. Dass es keine Soldaten waren, hatte man schon festgestellt. Also konnte es auch keine Truppe sein, die irgendwann während eines Krieges mal da langgezogen war. Und man konnte wohl tatsächlich feststellen, dass es sich nicht um irgendwelche Leute handelte, die an einer Seuche gestorben waren. Und darum traf man dann eben diese Schlussfolgerung. Es muss jemand gewesen sein, der quasi durchgewandert ist durch diese Gegend. Und wer sollte das machen, außer Pilgern?
Flüchtlinge.
Auch das wäre möglich, aber man hat auch keinen Krieg gefunden, der in irgendeiner Weise dazu gepasst hätte.
Mhm.
Also zu dem Zeitrahmen, den man da festgestellt hatte, der jetzt übrigens tatsächlich nicht 500, sondern über 1000 Jahre zurücklag. Es hätte alles sein können, aber die Dokumentation, die also von National Geographic damals veröffentlicht wurde, sprach also von Pilgern.
Also dann reden wir so ums Jahr 1000 jetzt rum, oder?
Grob.
Ja, okay. Ja, muss ich zugeben, ich habe keine Ahnung von indischer Geschichte. Sagt mir gar nichts, was das so war.
Nee, wusste ich also auch nicht, was da sich also hinter verbarg. Aber diese Gegend war wohl tatsächlich immer schon sehr einsam. Es gab wohl einen einzigen Krieg, der in dieser Gegend sich mal abgespielt hat. Und zwar wurde dieser Bereich wohl mal von einer indischen Armee durchwandert, die auf dem Weg nach Tibet waren. Das war aber 1841, passte also auch nicht zu den Zeiten,
knapp daneben, ja,
die man kannte. Ja, jetzt könnte man immer noch sagen, ja okay, sind halt ein paar Pilger umgekommen. Aber 2000.
Ralf, ganz kurze Frage. Ja. Aber das passte dann jetzt auch zu diesen Gegenständen, die man da gefunden hatte? Du hattest vorhin was von Sonnenschirmen und so ein Zeug gefragt. Also
das passte also durchaus. Mhm. Man war sich jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob alles dazu passte, weil die Gegenstände schienen schon immer aus mehreren Epochen zu stammen.
Okay.
Aber es hätte durchaus eben alte indische sein können. Also man wusste immer noch nicht so genau, wann diese Leute alle gestorben waren, ob sie alle bei einem Ereignis gestorben waren, aber es schien sich eben langsam herauszukristallisieren, dass dort die Leute vor über 1000 Jahren umgekommen waren und dass es sich tatsächlich um Menschen, der aus der Umgebung handelte.
Sie müssen ja auch nicht unbedingt genau da an diesem See ums Leben gekommen sein. Ne? Wenn du sagst Gletschersee, dann können die natürlich auch irgendwo weiter droben und dann mit der Zeit im Eis quasi darunter gespült worden sein.
Ja, wäre möglich, aber dann hätte man wahrscheinlich auch noch mehr Skelette irgendwo im Umfeld gefunden. Tatsächlich findet man sie aber nur in diesem Bereich.
Aber
also direkt an dem See.
Wenn Gletschersee, also wahrscheinlich eine total überflüssige Frage, allen anderen ist das klar. Also das heißt ja, das ist Süßwasser, ne?
Mhm.
Könnte das ja durchaus auch quasi wenn da regelmäßig in einem Zyklus von 13 Jahren oder was es war, so Pilgergruppen, dann kann das ja tatsächlich so ein Rastplatz gewesen sein, wo man Wasservorräte aufgefrischt hat oder so?
Wäre durchaus möglich, wenn man davon ausgeht, dass die Leute zu der Zeit da durchgewandert sind. Das ist aber wohl relativ komplex, wann man da jetzt langziehen muss. Eine genaue Zeit habe ich auch nie gefunden, aber ich denke schon, dass sie im Sommer gezogen sein werden.
Ach so, weil er die Rest der Zeit ja zugefroren ist. Stimmt, ja, das hatte ich schon wieder vergessen. Genau.
Mhm. Also der See steht praktisch nur irgendwann im Sommer mal als See wirklich da und ansonsten ist das eine Eisfläche.
Mhm.
Aber jetzt kommen wir zum eigentlich spannendsten Teil dabei, nämlich zur letzten Untersuchung, die man bislang vor Ort durchgeführt hat, und zwar im Jahr 2019. Im Jahr 2019 begab sich ein internationales Forscherteam dorthin unter der Leitung der Archäologieabteilung des Max-Planck-Instituts in Jena und die nahmen insgesamt 38 Skelette mit, um mit denen Tests durchzuführen. Von den 38 Skeletten waren 23 Männer und 15 Frauen. Und als man diese Skelette jetzt mal genauer untersuchte mit den modernsten Methoden, stellte man eben fest, nur wenige Schädel wiesen tatsächlich diese tödlichen runden Verletzungen auf, wie sie durch einen Hagelsturm verursacht wurden. Und bei vielen Skeletten konnte man an den Knochen auch überhaupt keine Spuren physischer Gewalt erkennen. Das heißt, die Todesursache, die man also vor einigen Jahren noch vermutet hatte, war zumindest fragwürdig. 23 der Skelette, die man untersuchte, starben dort über einen Zeitraum von etwa 300 Jahren, und zwar vom 7. bis 10. Jahrhundert. Man untersuchte also die Skelette darauf und stellte fest, es gab unterschiedliche Verletzungen, es gab verschiedene Zustände der Leichen, verschiedene Arten der Ernährung, die man anhand der Knochen nachweisen konnte, so dass man davon ausgehen konnte, dass über einen Zeitraum von mindestens 200 bis 300 Jahren 3 oder 4 Ereignisse dort Menschen zu Tode gebracht hatten.
Also es war nicht eine Pilgerreise.
Richtig. Und genauso stellte sich heraus, dass viele der Toten nicht miteinander verwandt waren, andere hingegen schon. Das heißt, es waren durchaus Familien dabei, aber definitiv nicht eine einzige Großfamilie. Und zum ersten Mal stellte man jetzt auch fest, sie kamen zwar aus Indien, aber nicht aus der Umgebung von Rupkant selbst. Und bei diesen älteren Skeletten fand man zu gleichen Teilen Männer und Frauen, aber keine Kinder. Man hatte jetzt aber natürlich nur einen kleinen Bereich untersucht. Und das war aber das erste etwas verblüffende Ergebnis. Noch verblüffender waren aber 14 weitere Skelette, die von ihrer Abstammung her aus dem Mittelmeerraum kamen. Genauer gesagt aus Gebieten wie Kreta und Griechenland.
Alexander der Große.
Ja, könnte man jetzt denken, aber diese Hannibal. Leute... Bitte?
Hannibal. Und der ist falsch abgebogen in den Alpen.
Und dann ich wollte gerade sagen, der war aber ein bisschen woanders. Nein, diese Leute starben tatsächlich zwischen dem 17. und 20. Jahrhundert, also etwa 1000 Jahre nach den anderen Leichen. Man vermutet, dass die meisten um etwa 1800 gestorben waren, also zu einer Zeit, als Griechenland von den Osmanen beherrscht wurde. Man vermutete auch, dass es sich um Nachkommen des griechischen Reiches von Alexander dem Großen handeln könnte, die sogenannten Kalasch aus Pakistan, die also diesem Reich entstammen, aber deren genetische Merkmale sind anders. Man konnte keine Unterlagen darüber finden, dass sich irgendwelche größeren Gruppen von Menschen aus Griechenland irgendwie auf die Pilgerfahrt zu einem Hindu-Heiligtum begeben haben oder dass sie einen anderen Grund hatten, zum Rupkant zu ziehen. Auch hier galt aber wieder, Männer und Frauen waren zu gleichen Teilen unter den Skeletten. Scheinbar hatte man hier aber keine Kinderskelette irgendwie geborgen, weil die werden bei den ganzen Untersuchungen nie erwähnt.
Aber ganz am Anfang hattest du was von Kindern gesagt, oder?
Ja, im See gibt es auch welche. Also es sind definitiv Kinderskelette da, aber die sind wohl bei dieser Untersuchung nicht herangezogen worden.
Okay.
Und es gibt noch ein 38. Skelett. Wie gesagt, man hatte einfach 38 Körper mitgenommen. Und das wiederum gehörte einem Menschen aus Südostasien, der zum gleichen Zeitraum wie die Griechen etwa starb. Also das Südostasien wäre so der Bereich Bangladesch, Brunei, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam oder auch die Inselstaaten Indonesien, Philippinen und Timor. Also irgendwo von da kam diese eine Person.
Also mindestens eine, man hat ja nicht alle Leichen.
Genau, ja. Also von diesen Untersuchten gab es mindestens eine. Mhm. Das heißt, wir haben tatsächlich also hier Leute aus Indien, aber nicht aus der Umgebung. Wir haben irgendwelche Leute, die aus Kreta bzw. Griechenland stammten.
Und den Bergführer.
Vielleicht ein Bergführer, ja. Wobei der eigentlich auch zu weit weg abstammungsmäßig herkommt. Also man würde normalerweise niemanden aus einem dieser Länder als Bergführer für diese Gegend anstellen.
Mhm.
Danach hat man noch keine weitere gezielte Untersuchung vorgenommen. Man ist sich also bis heute nicht darüber im Klaren, ja, gibt es vielleicht noch weitere Menschengruppen, die es da drin gibt? Wie setzen sich noch die anderen Skelette zusammen? Und die untersuchenden Wissenschaftler hoffen also irgendwann im See noch weitere ungestörte Leichen zu finden. Weil jetzt kommen wir nämlich zu einem wahnsinnigen Problem. Dieser Bereich ist ein beliebtes Ziel für Touristen geworden. Mhm. Wer heute Rupkant bei TripAdvisor angibt, bekommt Routen vorgeschlagen, damit er diesen Bergsee sehen kann. Und andere Sachen, die in der Nähe cool sind.
Ich hatte gerade mal den Rupkantsee bei Google eingegeben, also Google Maps, und dann wurden mir alleine schon da 3400 Fotos also davon angeboten.
Genau.
Ich glaube, der Eiffelturm hat zwar mehr, aber für so einen schnuckligen kleinen Bergsee.
In 5000 Metern Höhe.
Ja, genau.
Ja, und das ist auch genau das Problem. Die Leute gehen dann dahin und sagen, hör mal, hier siehst du ja gar nichts von den Knochen. Und dann nehmen sie halt die Knochen und bauen irgendwo irgendwelche seltsamen Konstrukte daraus auf, damit sie ein cooles Fotomotiv haben.
Ja, wer auf dem Jakobweg so diese Steinchen stapelt, ne, der muss am Rupkantsee Knochen stapeln.
Genau. Und außerdem, was macht man natürlich, wenn man an so einem Bergsee ist, in dem Knochen liegen?
Graffitis reinschnitzen. Ich war hier.
Das wäre ja viel zu einfach. Man packt sie natürlich in den Rucksack, damit man zu Hause was zu zeigen hat.
Ach so.
Ja? Das heißt also, was heute noch an Knochen da ist, ist nur ein verschwindend geringer Anteil dessen, was ursprünglich mal drin war. Und der gesamte Bereich hat sich eben auch dadurch, dass immer mehr Menschen dort vorbeilaufen, seit seiner Entdeckung vor 80 Jahren massiv geändert. Die Regierung Indiens hat einige Bereiche der Berge schon vom Tourismus abgeschottet und es ist damit zu rechnen und es ist auch zu hoffen, dass Rupkant auch bald dazugehört, weil sonst wird man das Geheimnis dieses Bergsees nie herausfinden.
Es sei denn, ihr lauscht diesen Podcast.
Natürlich, denn natürlich wissen wir genau, was dort passiert ist oder auch nicht, aber es wird uns nicht hindern, irgendwelche seltsamen Ideen dazu zu äußern. Mhm. Ich kann ja vielleicht noch mal ein, zwei Sachen erzählen, die man tatsächlich vermutet. Und zwar, es wurde immer wieder von Händlern gesprochen, aber wie gesagt, es gibt keine Handelsroute in dem Bereich.
Und da habe ich was anderes tatsächlich gelesen. Also du steckst tiefer drin, aber ich hatte beim Überfliegen so ein bisschen was gelesen, dass Ausläufer der Seidenstraße durchaus da in der Nähe gewesen sein sollen und die sich auch immer mal wieder verändert hat ein bisschen, deren Verlauf. Und dass da durchaus auch, also dass es nicht so weit weg gewesen sein soll. Der Lipulek-Pass soll nicht weit weg gewesen sein. Und das war wohl ein Ausläufer der Seidenstraße. Also nicht die Seidenstraße, aber so ein Nebenausläufer. Aber keine Ahnung, ob das stimmt.
Ich will das nicht ausschließen, aber das war so ein plakativer Satz, den ich immer wieder gefunden habe. Es gab hier keine Handelsroute, Ende.
Ich vermute tatsächlich, wenn man es richtig, müsste man wahrscheinlich eher auf indische Quellen zurückgreifen und da wahrscheinlich da endet halt unsere Recherchemöglichkeit.
Oh ja. Ich habe zum Teil englische Texte und Videos gefunden und das war schon verdammt harter Tobak. Teilweise waren nicht mal die englischen Videos, die von Indern gemacht wurden, für mich zu verstehen. Weil das also ein wirklich außergewöhnliches Englisch war. Mhm. Aber von daher, ich will das gar nicht ausschließen, dass es dort in der Nähe eine Handelsroute gab. Und vielleicht ist es tatsächlich mal so gewesen, dass die aus irgendwelchen Gründen mal einen noch größeren Umweg machen mussten und dann auch diesen Weg genutzt haben.
Wobei, was ich ja gerne zugebe, was dagegen spricht, ist ja dann, wenn die da gestorben sind, hätte man ja vielleicht eher was von den Handelsgütern auch Überreste finden müssen. Das klang ja jetzt nach dem, was du erzählt hast, nicht so.
Nee, also man hat tatsächlich nur persönliche Gegenstände gefunden.
Die haben halt doch auf den falschen Bergführer gesetzt, ja?
Inwiefern?
Na, der eine, der behauptet hat, er kennt den kürzesten Weg dahin aus Südostasien, ne? Hat das preisgünstig angeboten und dann sind sie halt da lang marschiert.
Ja, aber ja. Wenn es Ich habe das mit der Handelsstraße tatsächlich auch nur deswegen erwähnt, dass das wäre für mich vielleicht so eine Erklärung für die Griechen gewesen, dass warum die da in der Gegend unterwegs gewesen sind vielleicht. Ja. Aber es ist auch nur ein Bruchstück, also es erklärt nicht das ganze Geheimnis.
Man muss dazu sagen übrigens, es befinden sich keine Tierkadaver dort. Also keine Reittiere, Nutztiere oder sonst irgendwas.
Da hätte man ja wahrscheinlich auch nur irgendwelche Lastentiere gehabt, ne?
Genau.
Also Reittiere in dem Sinne hätte man wahrscheinlich so hoch gar nicht benutzt.
Nee, wahrscheinlich nicht, aber Lastentiere sind durchaus üblich, wenn man also einen Pass betritt, aber auch sowas hat man nicht gefunden. Die Pilger wiederum, von denen wurde halt erwartet, dass sie zu Fuß unterwegs waren. Ja, was gab es noch? Es gab die Vermutung, dass es sich um einen Friedhof handeln könnte, aber das fand ich auch ein bisschen seltsam. Warum so weit weg von irgendwelchen Ansiedlungen und warum hat man dort vielleicht über Jahrhunderte niemanden beerdigt, aber dann plötzlich irgendwelche Griechen? Also auch irgendwie seltsam. Auch der Gedanke eines kollektiven Selbstmordes von irgendwelchen Kultisten wurde mal aufgebracht. Zumindest für den Tod der Griechen gibt es eine Vermutung, dass sie den sogenannten, ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie man es ausspricht, Thuggies, einer ortsansässigen Gruppe von Räubern und Mördern, von denen sich auch das englische Wort Thugs ableitet, in die Hände gefallen sind. Und die waren bekannt dafür, dass sie Treks überfallen haben, dass sie Kinder entführt haben und die anderen Teilnehmer getötet.
Ah, okay.
Die gab es bis ins frühe 19. Jahrhundert und dann wurden sie von den britischen Behörden zerschlagen. Also das war eine wohl im Norden Indiens recht starke Gruppierung.
Ich hatte jetzt gerade tatsächlich noch gelesen, dass zu der Zeit 18. Jahrhundert wohl viele Griechen in der Diaspora gelebt haben und sich überall verdingt haben, als Söldner und Berater und Händler und so. Wäre vielleicht tatsächlich erklärbar, dass da ein paar, es waren ja 12 Griechen, sind ja jetzt nun auch nicht, gut, es sind vielleicht ja noch mehr unter den Toten, es sind ja nur die, die untersucht wurden, aber da ist jetzt noch nicht so eine große Zahl, wo man sagen würde, das müsste irgendwo historisch belegt sein, dass die da unterwegs sind, ne?
Also man sprach zum Beispiel auch durchaus davon, dass es Touristen in Anführungszeichen geben könnte, die sich eben auch durchaus durch diese Länder begeben haben. Wenn Griechen sozusagen sich vor den Osmanen in Sicherheit bringen wollten, warum nicht dann in einem Land, das schon mal griechische, ja, Geschichte mitbestimmt hat? Ja. Und eventuell wollten sie ja tatsächlich auf die alten Reiche treffen.
100 Jahre später hätte ich ja gesagt, die sind alle schon von Blavatsky und so beeinflusst worden und haben da Geheimnisse oder auf der Spur des arischen Volkes oder sowas gewesen. Oder ist ja alles noch zu früh dafür.
Ja. Ja,
also dann, wenn man sich diese Satellitenkarten so anschaut und das ein bisschen vergleicht mit den Alpen, das ist schon eine ganz andere Hausnummer, ne? Also da, wo der Rupensee da ist, das ist jetzt nicht unbedingt so eine klassische Touri-Route.
Nee. Also heute ist es eine.
Ja, muss man mal gesehen haben, genau.
Ja, genau. Wenn du sonst nichts mehr vorhast, dann kletter hoch auf den Himalaya, ne?
Aber nimm deine Kacke wieder mit.
Man muss aber eben auch drüber nachdenken. Ja, das ist ein Zeitpunkt, wo viele der höheren Berge noch nicht bestiegen waren. Ja, das heißt also auf einen...
Arnold Messner war damals noch nicht da, ja.
Ja, oder Sir Edmund Hillary. Aber es war tatsächlich schon recht extrem. Also in 5000 Metern Höhe zu sein, ist schon eine Hausnummer. Und daraus resultierte auch eine Erklärung oder ein Erklärungsversuch, nämlich, dass die Leute durch die dünne Luft und Dehydration, also Wasserverlust, umkamen. Vor allem Pilger sind häufig barfuß und in leichter Kleidung unterwegs, um den Göttern ihren Glauben zu demonstrieren. Und Bergsteiger oder andere Leute, die halt vielleicht nicht die richtige Ausrüstung tragen, könnten also durchaus in einer solchen Umgebung, ja, umkommen. Und das auf ganz natürliche Art und Weise. Aber ich gebe zu, ich habe noch eine Sache gefunden, da habe ich nur eine Quelle für, aber die fand ich einfach super schön. Darum muss ich die unbedingt noch machen. Und zwar gibt es eine Legende, nach der in diesem Bereich des Himalaya magische Pilze wachsen, die sogenannten Kidajadi, Angeblich wachsen sie in jedem Frühling, aber nur in den Bergen und haben medizinische oder magische Eigenschaften. Das heißt, vielleicht wollten diese Leute, aus welchem Grund auch immer oder woher sie auch immer davon erfahren haben, diese Pilze gesucht haben und sind dann bei der Suche danach aus irgendeinem Grund umgekommen. Die Frage ist nur, welche besonderen Eigenschaften hatten diese Pilze?
Haben bunte Bilder gemacht.
Ja, oder sie helfen angeblich bei irgendwas, wofür wir eine ganz neue Triggerwarnung ausgeben müssten. Aber ja, lassen wir das erstmal weg.
Also, wenn ihr das herausfinden wollt, Google Maps sagt, der Rugen Lake ist rund um die Uhr geöffnet. Und die geringsten Stoßzeiten habt ihr am Freitag. Also geht auf jeden Fall, wenn überhaupt, an einem Freitag dahin.
Ja.
Und sagt uns dann, was diese Pilze machen. Und
ist ja aktuell Frühling, also von daher, vielleicht findet ihr ja welche. Und wie wir alle wissen, man sollte immer jeden Pilz essen, den man irgendwo im Wald oder so findet.
Die Äußerungen und Meinungen von Ralf Sandfuchs widerspiegeln nicht unbedingt die Meinungen und Auffassungen seiner Mitpodcaster.
Ich würde im Wald, glaube ich, noch nicht mal irgendwelche Beeren pflücken, weil ich so viel Angst hätte, dass ich irgendwas erwische, was giftig ist. Also, ja.
Oder den Fuchsbandwurm oder sowas.
Jetzt habe ich eine ganze Menge erzählt. Ich würde euch das jetzt einfach mal so hinwerfen. Was könnte man denn daraus jetzt für eine Geschichte stricken?
Eine tödliche.
Jo. Das ist richtig.
Also, der Jens geht bestimmt wieder ins Weltall, ich nicht.
Nee, ich gehe nicht ins Weltall, aber...
Du gehst nicht ins Weltall?
Aber ich würde was benutzen, was man auch im Weltall findet.
Die Pilze aus dem All.
Nee. Soll ich loslegen oder will Michael?
Okay, lass mal Michael erst mal reden.
Soll ich zuerst?
Ja, okay. Ja, gerne.
Du kannst jetzt übrigens die Jacke wieder ausziehen. Wir sitzen jetzt wieder hier zusammen.
Also wahrscheinlich ist jetzt gleich das ganze Flair von diesem See irgendwie weg, weil ich habe natürlich die ganz genaue Lösung, woran das Ganze liegt und was da passiert ist oder immer wieder mal passiert, ist ja eigentlich ganz logisch, ne? Also wir wissen ja alle, dass die Erde ziemlich hohl ist und
Du hast da was falsch verstanden. Die Leute auf der Erde sind hohl.
Ach so. Jetzt geht mein ganzer Plot im Einbahn. Nein, und wenn man vom Himalaya massiv redet, ist das natürlich auch Mumpitz, ne? Weil der ist auch innen drin hohl. Das ist einfach so eine Ausbuchtung der hohlen Erde. Und an dieser Stelle, wo dieser See ist, da ist die Erdoberfläche ziemlich dünn. Um nicht zu sagen, eigentlich ist sie da durchbrochen. Das ist ein Tor, durch das man theoretisch in das Innere der Erde einsteigen kann. Oder halt aus derselbigen auch rauskommen kann. Und gelegentlich sind halt die Bewohner der inneren Erde, der hohlen Erde.
Die von Griechen abstammen.
Ja, die stammen von überall ab, so. Weil ab und zu fällt immer mal wieder jemand in die Erde. Und so durchmischt sich dann der Genpool, ne? Ja, die gucken von drinnen halt und sehen da am Gewölbe quasi immer mal so einen hellen Fleck. Und zwar immer nur so, für ein Zwölftel des Jahres oder so, ne? Danach richten sie natürlich auch ihre Zeitmessung halt, ne? Also immer wenn da oben dieser Fleck hell wird, dann, weil der See halt gerade auftaut und da so ein bisschen Sonnenlicht durchkommt, dann beginnt halt da ein neues Jahr. Und gelegentlich finden sich da halt immer wieder mal so Forschertruppen, die halt herausfinden soll, was ist denn da drüben, da oben? Und die begeben sich dahin. Und wir wissen ja alles, im Inneren der Erde ist es eher dunkel. Und deshalb nehmen die auf ihre Expedition selbstverständlich auch ab und zu mal, was heißt ab und zu mal, immer wieder so Sonnenschutzsachen mit, wie einen Sonnenschirm oder so. Damit man sich halt, wenn man da durchtritt, erstmal ein bisschen schützen kann.
Oder Bleisonnenbrillen vielleicht.
Ja, oder Bleisonnenbrillen. Aber nein, also die Idee wäre tatsächlich, ob das jetzt so eine hohle Erde ist oder wie auch immer, aber warum nicht? Da ist ab und zu ein solches Portal, das sich halt öffnet, aber in wie wir halt wissen, du kannst zwar durch so ein Portal durchschreiten, aber was auf der anderen Seite ist und wo du auf der anderen Seite landest, das weißt du halt nicht. Und gelegentlich kann es auch passieren, dass das so ein Einwegportal ist. Du gehst durch diese eine Richtung, in eine Richtung durch, bist irgendwo, nämlich mitten in so einem See, und kommst nicht wieder zurück.
Das heißt, irgendwo auf Kreta befindet sich also ein, ja, keine Ahnung, ein Wasserfall, durch den man durchgehen kann, oder ein See, in dem man tauchen kann, und wenn man wieder auftaucht, ist man in Rubkan.
Ja, warum nicht? Genau.
Mhm. Ist das dann ein Zufall oder wird das von irgendwem gesteuert?
Ich glaube, das ist eher Zufall. Ne? Also es ist dadurch, dass sich das über mehrere hundert Jahre immer wieder mal hinzieht, immer wieder ist so die, ja, es geht ein Expeditionstrupp los, aber der kommt nicht zurück. Was macht man? Man schickt natürlich nach einer gewissen Zeit eine Art Rettungstrupp hinterher. Und schon verschwinden die Nächsten. Und dann irgendwann ist man schlau genug und sagt, wir schicken jetzt vielleicht doch nicht noch mehr Leute dahin, die nicht wieder zurückkommen. Aber ein paar Dekaden später hat man natürlich neue Technologie, noch mehr Wissen, glaubt man zumindest zu haben, und begibt sich dann neuerlich auf die Forschungsreise.
Mhm.
Und gelangt dann halt in eine völlig andere Welt mit richtig viel Licht, Bergen, Schnee und was weiß ich was allem. Also eine Umgebung, die für die Rahmenbedingungen, die man sonst kennt, gänzlich anders sind. Und für die man vielleicht auch gar nicht richtig ausgestattet.
Ja, oder das sind ja Leute, die aus welchen Gründen auch immer von da unten rausgeschmissen werden. Also die sich irgendwas zu Schulden kommen lassen haben. Und das ist, als Strafe werden sie verbannt. Und kriegen halt
Nimm deinen Sonnenschirm und geh.
Ja, es kriegen vielleicht noch so ein paar Sachen, so eine Handvoll Sachen, weil man sagt, wir wollen euch jetzt nicht komplett ohne Ausrüstung gehen lassen, aber hier unten braucht ihr euch nicht mehr blicken lassen.
Jeder darf sich ein Teil aussuchen.
Ja.
Mhm. Ja, ich bin eher so gerade am Überlegen, da ja Rubkan zum Beispiel nur einen Monat im Jahr überhaupt offen ist, dann wäre ja möglicherweise auch das Tor dorthin nur in diesem einen Monat offen.
Richtig.
Und
hat er mich ja, glaube ich, erwähnt.
Ja, jetzt könnte, aber jetzt ist die Frage, was, nehmen wir mal an, es gibt dieses Tor in Kreta. Was passiert denn in den anderen 11 Monaten? Ist das nicht da oder führt das woanders hin?
Da führt's nach Oak Island oder
nach Roanoke.
Naja, es muss ja vielleicht nicht in Kreta oder auf Kreta sein. In den Alpen irgendwo auch sein. Auch ein Bergsee, ein kleiner oder irgendeinem Gletscher, oder vielleicht auch nicht so prägnant, dass tatsächlich da ein See ist.
Ja, ich hätte gerade bloß so überlegt, ob das nicht vielleicht auch so ein Ansatz wäre, dass man eben herausfinden könnte, es gibt bestimmte Orte auf der Welt, die alle nur in einem Monat, keine Ahnung, Wasser führen, also Seen, die Wasser führen, Orte, die betretbar sind, Höhlen, wo Wasser so weit abläuft, dass man sie betreten kann, ohne zu ertrinken und ähnliches, so dass man quasi von einem dieser Orte theoretisch immer dann abreisen kann zu einem anderen Ort, aber es durchaus eben auch wiederum Orte gibt, die sozusagen, ja, ich sag jetzt mal, ganzjährig geöffnet haben und sozusagen ihren Zielpunkt ändern. Das heißt, ich bleib jetzt mal bei dem Wasserfall auf Kreta. Wenn ich ihn im Juni durchschreite, lande ich in Rubkan. Mhm. Durchschreite ich ihn im August, lande ich aber
in der Antarktis.
Ja, oder vielleicht auch in einer Höhle in Australien oder was auch immer.
Dann würdest du die hohle Erde jetzt weglassen, aber sagen, es sind wirklich Portale halt, ne?
Genau. Eventuell tatsächlich Portale.
Du wirst von A nach B gebeamt.
Genau. Das wäre dann etwas magischer angehaucht sozusagen als die hohle Erde. Aber ich habe eben die Möglichkeit, an verschiedene Orte zu reisen. Und das hätte eben auch natürlich die interessante Nebenwirkung. Meine erste Truppe verschwindet. Meine zweite Truppe bleibt aber vielleicht sogar vor Ort, weil das Tor, das eins der Tore ist, die nur zu bestimmten Zeiten offen sind. An einem anderen Ort kann ich tatsächlich jeden Monat eine Gruppe verschwinden lassen, die aber nachher an ganz fremden Orten auftauchen und da auch nichts von den anderen finden, weil die halt, keine Ahnung, die einen sind in Rubkant aufgetaucht, die anderen in Australien oder wo auch immer.
Und deshalb ist dieser Südostasiate quasi in Griechenland aufgetaucht.
Möglicherweise. Vielleicht ist er der Einzige, der zurückgeblieben ist, aber zu irgendeinem Zeitpunkt tauchten eben irgendwelche Asiaten in Griechenland auf Kreta oder wo auch immer, wurden da aber vielleicht, ja, als mögliche Invasoren oder sonst irgendwas erkannt oder, naja, wir bewegen uns zum Zeitalter der Osmanen. Die haben vielleicht die sofort gefangen gesetzt, weil man sich nicht erklären konnte, wo sie herkam, hat dann festgestellt, es handelt sich um Ungläubige und hat alle Unterlagen über sie vernichtet und, ja, weiß ich nicht, sie halt entweder, ja, getötet oder irgendwo gefangen gesetzt, damit sie keine Gefahr für den Sultan darstellten.
Und ich weiß, in England gibt es auch so eine Stelle, da kommt man durch dieses Portal sogar auf den Mond.
Ja, ich habe davon gehört. Mir fällt nur eine Sache dazu ein. Das hat gar nichts mal unbedingt damit zu tun. Ich wollte es aber trotzdem gerne mal erzählen. Es gab in London, glaube ich, vor ein paar Jahren die Möglichkeit, von London aus direkt nach Amerika zu schauen durch ein Fernrohr. Und zwar hatten die Amerikaner und die Engländer, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, ich glaube London und New York, aber nagelt mich bitte nicht drauf fest. Die hatten jeweils auf ihrer Seite etwas aufgebaut, wo man eben reingucken konnte. Aber sie hatten auch eine Kamera aufgebaut, die quasi das Bild auf der anderen Seite aufnahm, sodass man also in New York irgendwo reinguckte und sah das aktuelle Geschehen in London und genauso andersrum.
Eine Live-Webcam quasi.
Genau, so eine Art Live-Webcam, die man aber eben direkt auf der Straße angucken konnte. Aber das ist inzwischen leider wieder abgebaut. Ich weiß nicht, zu welchem Ereignis man das gemacht hatte, aber fand ich damals hochinteressant und ich war sehr enttäuscht, als ich wieder in London war, dass es das nicht gab. Okay, dann lassen wir jetzt Jens reden. Auf ins Weltall!
Nein!
Okay.
Ich habe tatsächlich überlegt, ich würde jetzt gar nicht so bei dem See unbedingt verweilen, aber ich finde diesen Gedanken, dass es einen Ort gibt, an dem halt ganz viele Tote liegen und die offensichtlich auch teilweise gar nichts miteinander zu tun haben oder auch, dass man die Verbindung gar nicht zusammenbekommt. Und mein Gedanke war, ein Rollenspielszenario, in dem man entweder über so einen Ort stolpert, als Gruppe, Ermittler irgendwie, Polizisten, die irgendwie einen Ort finden und da liegen ganz viele Leichen von verschiedenster ethnischer Herkunft, vielleicht auch aus unterschiedlichen Zeiten. Und man denkt so, ja, wie kann das hinkommen? Wie passt das zusammen? Und ja, im Grunde genommen ist es so eine Art, meine Idee so ein bisschen wie der Film Looper oder Lupas, bin ich jetzt gar nicht mehr so sicher, wo die Mafia ihre Leute in der Vergangenheit entsorgt, die sie umgebracht hat. Da schubsen sie durch ein Tor in die Vergangenheit und da steht dann einer und erschießt die Leute gleich. Kann man halt nie was nachweisen, die Morde, weil halt nie eine Leiche gefunden wird. Und was Ähnliches halt einfach mit vielleicht auch einer Geheimgesellschaft sogar, die das schon seit Tausenden von Jahren macht, die ihre Gegner beseitigt und die haben irgendwie ein Wurmloch oder ein Portal und durch das schubsen sie die Leichen dann durch und dann landen die halt irgendwo. Und die wissen vielleicht selber gar nicht, wo die landen, ist ihnen auch egal, Hauptsache die Leichen sind erstmal weg. Und deswegen konnte man ihnen ja auch Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang nichts nachweisen, weil man ja nie ein Opfer gefunden hat, mit dem man machen kann. Und jetzt findet man halt so einen Ort wie diesen See, in dem sich plötzlich unterschiedlichste, ja, Hinterlassenschaften finden. Und daraus aufbauend kommt man jetzt drauf, dass es halt diese Geheimgesellschaft gibt, die da ihr Unwesen treibt und Menschen umbringt. Warum auch immer sie umbringt, ob das wirklich jetzt so Menschenopfer sind oder ob das wirklich nur na niedere Beweggründe in dem, also Menschenopfer sind auch niedere Beweggründe, aber ob die das nur machen, um an deren Geld ranzukommen oder politische Macht zu erhalten, Gegenspieler ausschalten und ja, dass das nur so ein Ausgangspunkt da, also so ein Leichenfundort nur so ein Ausgangspunkt ist für eine ganz große Intrige, die man dann aufdecken kann.
Wo kommen denn die Leichen her?
Ja, auf der anderen Seite dieses Portals, wo die halt reingeworfen werden.
Ja, genau. Aber wo liegt diese andere Seite?
Das kann überall sein. Von mir aus irgendwo deren geheimer Stützpunkt in irgendeinem Keller in Paris oder London oder was weiß ich. Oder vielleicht auch wie bei Loopers, dass das aus einer anderen Zeit sogar vielleicht kommt. Ja, aber dieser Ort, den man da halt sozusagen entdeckt, ist halt nur der Ausgangspunkt, um was aufzudecken. Woher kommt das? Und dass das halt was Übersinnliches tatsächlich dann. Oder ja, von mir aus auch was Technisches, dass die irgendein Portal erstellt haben. Also einfach eine elegante Art und Weise, seine Leichen zu entsorgen.
Interessanterweise sind sehr viele der Fußknochen in Betonklötzen drin. Mhm.
Oder sie weisen dann doch bei genauerer Untersuchung auf, dass sie alle so ein bisschen Verletzungen haben, als wären sie aus 5 Metern Höhe abgestürzt oder so.
Mhm. Ja, ich hatte jetzt überlegt, dass es gerade die Zeitebene, so wie bei Loopers, die ist ja spannend. Weil wenn ich das jetzt auf eine übernatürliche Ebene hebe, könnte ich die ja auch aus der Vergangenheit, ich sag jetzt mal, wegschicken. Das heißt, da taucht der viktorianische Gentleman plötzlich ermordet irgendwo in Amerika auf oder was auch immer. Oder ich finde andere Leute und dann beginne ich praktisch zurückzusuchen und stelle eben fest, dass die Personen tatsächlich bis weit in die Vergangenheit zurück immer wieder irgendwo aufgetaucht sind, ohne dass man eben feststellen konnte, wer es war, weil diese Gruppierung, sage ich jetzt einfach, seit Jahrhunderten aktiv ist. Aber es geht immer 100 Jahre in die Zukunft oder wie viel auch immer.
Ja, also es könnte tatsächlich in diesen Zeitebene sein, aus einer anderen Zeit stammt oder halt, dass es schon seit über einen riesenlangen Zeitraum schon passiert. Also beides könnte natürlich zu diesem Paradox führen, dass man da halt Menschen aus unterschiedlichster Zeiten und unterschiedlichsten Regionen findet, sage ich mal.
Ja, aber ich dachte bloß gerade daran, es ist halt ein kompletter Unterschied, wenn sie aus der Vergangenheit Leute in die Zukunft schicken oder wenn sie aus der Zukunft Leute in die Vergangenheit schicken. Ja,
aber wie gesagt, für mich müsste es auch nicht mal diese Zeit, es könnte auch sein, dass sie immer aus ihrer Zeit in die gleiche Zeit schicken, aber das über tausende von Jahren machen, das könnte ja auch zu so einem Sammelsurium führen. Also ich finde, es gibt 3 Möglichkeiten.
Ja, das stimmt. Und eventuell ein und derselbe Ort oder auch verschiedene Orte, das heißt.
Also ich würde es tatsächlich, wenn ich es in einem Abenteuer reinpacken würde, würde ich es auf einen Ort beschränken und den halt ziemlich mystifizieren halt auch. Also ich habe tatsächlich im Kopf ein Gegenwartsszenario, wo man wirklich dann halt auch mit Obduktionsberichten erstmal arbeitet und ein riesiges Team von Forensikern da in ihren weißen Schutzanzügen da erstmal rumlaufen und da so ein Massengrab ausheben, erstmal vermutet wird, ist da irgendein Kriegsverbrechen passiert oder so, und dann klärt sich halt, und dann kommt nach und nach so bausteinweise raus, hey, hier stimmt was absolut nicht, hier haben ein Paradox nach dem anderen, was irgendwie überhaupt nicht unter einen Hut zu bringen ist.
Also ich hätte das wäre vielleicht so ein Element in einem Abenteuer, das jetzt, ich wüsste jetzt nicht genau, was man da daraus kreieren könnte, aber ein Bild, das mir eben noch vor Augen kam, war so dieser Mythos um diese Elefantenfriedhöfe oder so. Ne? Also Freunde von König der Löwe und Co. müssen jetzt ganz stark sein. Es gibt keine Elefantenfriedhöfe.
Was?
Was wäre, wenn tatsächlich in Anführungszeichen näher gelegenen Siedlungen in so einem Gebirge tatsächlich, wenn also diese Menschen alt, krank werden und die Vorräte zur Neige gehen und dann von sich aus, weise wie sie sind, sich auf den langen, beschwerlichen Weg begeben, den wir schon seit Äonen von Generation zu Generation übertragen werden, um ihre Gemeinden im Grunde genommen zu entlasten. Und die gehen halt alle zu diesem mystischen Ort, wie auch immer er aussieht. Ein schöner See, so wird's ja auch immer propagiert dann. Ne? Das ist ein Ort, wo Milch und Honig quasi fließen. Und da kann man dann in Ruhe ins Jenseits gehen. Und ob dieser heiligen Tat kommt man auf jeden Fall dann auch ins Paradies oder wohin auch immer. Und ja, wie gesagt, das wäre eigentlich für mich nur so ein Randbestandteil eines Abenteuers. Man bekommt halt mit, wie halt eines Morgens mit viel Tamtam verschiedene Menschen sich auf den Weg machen und ja, nie wieder zurückkommen. Und alle schweigen auch darüber. Fremden wird nicht gesagt, wo und was und wie passiert. Düsteres Element.
Ich fänd's ganz cool tatsächlich, wenn man das, wenn das Teil von so einer Kampagne ist, wie, was weiß ich jetzt, also von einer größeren Reisekampagne, und man ist auf der Suche und das ist so ein Red Herring einfach, wo man dann vermutet, das könnte jetzt irgendwas sein, und tatsächlich ist dann jetzt nicht, ja, schön ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber es ist einfach Teil der Kultur da vor Ort und da steckt überhaupt nichts Schlimmes dahinter oder Böses dahinter, sondern die Menschen leben halt schon seit Jahrtausenden mit dieser Tradition. Da steckt, sagen wir mal, da steckt nichts Übersinnliches dahinter, sondern die gehen da halt einfach, das ist der Ort, wo man, an dem man sich zurückzieht zum Sterben. Und das ist einfach nur so ein, so misstrauisch wie die Spieler halt sind, denken sie erstmal, oh, jetzt sind wir auf der Spur von irgendwas ganz Bösem und Menschenopfer und so, und tatsächlich ist es einfach nur Teil der Kultur.
Wenn man natürlich eine kleine Heldenaktion drin machen möchte, dann kann man auch sagen, diejenigen, die sich da auf den Weg machen, die haben halt irgendeine Krankheit, irgendwas Ansteckendes, was auch immer. Wofür es aber eigentlich schon längst ein Heilmittel gibt, ne? Was weiß ich, Antibiotikum oder so. Nur dort oben in den Bergen, fernab jeglicher anderen Zivilisation, gibt es das Zeug nicht. Oder die Menschen wissen es auch gar nicht. Und dann hast du halt die Chance, dich auf den Weg zu machen, dieses Heilmittel zu besorgen, das eigentlich eine Banalität gegebenenfalls ist, aber halt von weiter her geholt werden muss. Und möglicherweise dann wieder ein Wettlauf gegen die Zeit, weil irgendwelche Menschen da in dieser Siedlung, die du auf alle Fälle retten willst, weil sie irgendwas wissen, irgendwas anderes. Und die einzige Möglichkeit, dass der sich oder die sich nicht auf diesen Track machen, ist halt, dass du losmarschierst und möglichst schnell dieses Heilmittel besorgst.
Naja, aber auf der anderen Seite zerstörst du damit ja einen eventuell seit vielen Generationen bestehenden Glauben und eine gesellschaftliche Grundlage. Ne?
Mhm. Ja, das kann ja dann ein interessanter Konflikt auch sein.
Eben. Das heißt dann, ja, ihr könnt Opa Horst ruhig wieder aufnehmen. Seht doch, er ist gesund. Nein, er hat die Krankheit, er wird uns alle umbringen.
Genau.
Tötet Opa Horst.
Naja, oder er wird einfach als Aussätziger dann behandelt und ja, wird nicht mehr aufgenommen. Ja, oder
diese Krankheit hat halt auf natürlichem Wege dafür gesorgt, dass diese Gesellschaft eine konstante Größe beinhaltet, die sich auch selbst in dem Sinne ernähren konnte oder versorgen konnte. Da, ne? Wenn du jetzt auf einmal so ein Heilmittel hast, bekommst du das Thema Überbevölkerung im Kleinen.
Ja, was natürlich schwer darzustellen ist in einer interessanten Zeitrahmen. Aber ja, also als man kann es dann sozusagen in den Raum stellen, dass das jetzt dermaßen eine Störung in dieser Gesellschaft ist, dass die sich halt verändern muss. Veränderung ist, muss ja nichts Schlimmes oder Schlechtes sein, aber man hat dafür gesorgt, dass sich da jetzt was verändert. Und es gibt einige Leute, die einem vielleicht dankbar sind und einige Leute, die einen verfluchen oder vielleicht noch Schlimmeres tun dann.
Ja. Ja, wenn das zum Beispiel einen quasi religiösen Charakter inzwischen auch angenommen hat, dann kannst du damit ja auch die Leute, die bis jetzt vielleicht durch die Religion in Anführungszeichen gut gelebt haben, vollständig gegen dich aufbringen, ne?
Und ja, es gibt jetzt keinen Weg mehr ins Paradies halt, ne?
Ja, zum Beispiel. Du hast den Menschen die Möglichkeit genommen, ins Paradies zu gehen. Die Götter sind erzürnt. Ihr werdet alle auf ewig im Fegefeuer landen. Bla bla bla. Also was mir so durch den Kopf ging, als du das erzählt hast, ist einmal der Film, ich weiß gar nicht, heißt der auf Englisch Soylent Green? Mhm. Das war so der erste, der mir durch den Kopf ging. Der zweite war Logan's Run, also Flucht ins 23. Jahrhundert auf Deutsch, die beide eben solche Gesellschaften, wenn auch jeweils in einem komplett anderen Maßstab, schildern und eben sehr Science-Fiction orientiert.
Soylent Green, der deutsche
2022,
die überleben wollen. Genau, 2022, die überleben wollen, ja.
Ja.
Und wir spoilern jetzt nicht so, wohl selbst der Trailer zum Film.
Ja, und sehr viele andere Sachen. Aber es ist auf Es ist auf jeden Fall, also wenn man in so ein Szenario tatsächlich rein möchte, würde ich beide Filme empfehlen. Und die sind halt 70er Jahre mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat.
Also Soylent Green sehe ich jetzt tatsächlich nicht so die Parallele. Also bei Logan's Run bin ich bei dir, aber Soylent Green, naja, gut.
Doch, das Thema sich quasi opfern.
Richtig, das ist da drin, ja, diese Möglichkeit.
Ja.
Da gibt's nämlich tatsächlich diese Sache, dass du dich, das ist jetzt kein großer Spoiler, das wird sehr früh gesagt, du hast die Möglichkeit, dich eben sozusagen, ich weiß nicht mehr genau den Begriff, den sie verwenden, auf jeden Fall wirst du sozusagen leise vom Leben zum Tode befördert und darfst ein letztes Mal die Schönheit der eigentlich zerstörten Natur erleben, eben auf großen Videowänden und so weiter. Also es hat schon so ein bisschen was davon.
Ja gut, also dann würde ich aber tatsächlich auch was Moderneres vielleicht Silo noch benennen. Das geht ja auch ein bisschen.
Ja, habe ich noch nicht gesehen, nur von gehört. Ist aber auch sehr schön.
Also was ich noch als ganz kleine Idee hatte, du hattest ja diese Stirneindrücke, Verletzungen geschildert gehabt, die einige hatten. Und das ist jetzt wahrscheinlich auch total verkürzte und verstellende Darstellung des hinduistischen Glaubens. Aber es gibt ja diese Nanda Devi, nach der ja auch der Berg da benannt ist. Und diese wiederum soll ja irgendwie auch, habe ich gelesen, eine Inkarnation von der Göttin Durga sein. Und diese Göttin Durga wiederum, die hat durch ihre Stirn geboren die schwarze Göttin Kali. Und diese Verbindung mit einer Stirnverletzung und eine Göttin, die durch die Stirn geboren wird, das war noch so, da hat's bei mir hier kurz, als ich das gelesen habe und dann deine Notizen und was du es vorhin auch erzählt hast, das hat so eine Querverbindung bei mir erzeugt. Das wäre dann wieder so eine wirklich total klassisches Cthulhu-Abenteuer, dass da Leute hingehen, ja, und aus denen was irgendwas drängt sie da hinzugehen oder vielleicht auch die Pilze, die sie vorher gegessen haben, und dann gehen sie da hin und dann wird aus ihrem Kopf bricht irgendwas hervor, was da oben jetzt lebt und irgendwelchen Pilgern zusätzlich dann halt auch noch auflauert.
In dem Fall, also wenn wir in der Richtung unterwegs sind, dann muss man mit Sicherheit auch nochmal den Film From Beyond erwähnen, der nämlich auch dieses Element, dass sich etwas aus dem dass etwas aus dem Kopf eines Menschen herauswächst und so weiter. Also das hat man auch da drin. Da hat es aber einen ganz anderen Hintergrund und nichts irgendwie, ja, nichts Übernatürliches, sondern, naja, was heißt nichts Übernatürliches? Also typisch Cthulhuid, wo also die großen Alten einen Einfluss auf die Welt nehmen.
Es muss nicht immer ein Alien sein.
Nö. Tatsächlich geht das so ein bisschen in die Richtung dessen, ich habe mir gedacht, ich nehme mir ein paar mehr Freiheiten und nehme eher so dieses Grundthema heraus, als dass ich wirklich den See irgendwo oben im Gebirge, also schon einen einsamen See oder einen einsamen Ort, ähnlich wie Jens den eben postuliert hat, an dem man Leichen findet. Diese Leichen sind halt auch aus verschiedenen, ja, Gegenden, sage ich jetzt einfach mal, aus verschiedenen Teilen der Welt, sind sie quasi irgendwie dahin gekommen. Und warum sind sie das? Die Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, waren tatsächlich eher so. Ich bin darauf gekommen, durch die Inkarnationen, die es von den indischen Gottheiten ja immer wieder gab, wie man sie eben auch im Cthulhu-Mythos durch Nyarlathotep und so weiter findet. Und dass quasi solche Inkarnationen überall auf der Welt die, ja, Gläubigen oder auch noch Nichtgläubigen, die Unvorsichtigen, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, dazu bringen will, an einen bestimmten Ort zu kommen. Und an diesem Ort eben zu erleben, ja, welche besondere Kreatur eben auf die Menschen wartet, beziehungsweise die dort eben sie zu sich gerufen hat. Also quasi die Leute, die überall auf der Welt unterwegs sind, sind so eine Art ja, Lockvögel und vor Ort ist dann eben wirklich derjenige, der eigentlich im Hintergrund ist, also das Cthulhuide Meisterwesen, welches auch immer das jetzt sein mag. Und diesem Wesen sollen sie sich dann, wenn sie seiner ansichtig werden, opfern, beziehungsweise werden vielleicht auch von Kultisten oder ähnlichem, werden sie dann eben da geopfert, beziehungsweise kommen dann eben als Tote, landen sie nachher in diesem See. Das war so erstmal meine Grundidee. Das heißt, eine Art Lockruf, den man irgendwo hört. Die Charaktere könnten dann da reingestoßen werden, indem zum Beispiel jemand, den sie kennen, diesem Lockruf erliegt. Und sie könnten sich dann auf die Suche machen nach diesem Ort und versuchen, dem Opfer, dem Wesen, das also dem Menschen, der ihnen quasi, mit dem sie befreundet, verwandt, was auch immer sind, können sie dann folgen und sich so langsam, aber sicher dem Ort nähern, wo die ganzen Leichen und so weiter sind. Ob das jetzt der einzige Ort auf der Welt ist oder ob es auch davon vielleicht wiederum mehrere gibt, würde ich mir jetzt so von der ersten Idee her mal offen lassen. Ich würde aber denken, dass man da auf jeden Fall dann die Möglichkeit hat, also eine größere Geschichte daraus zu spinnen, indem man eben den ganzen Spuren immer weiter folgt, bis man zum eigentlichen Ursprung des Ganzen kommt. Egal, ob das jetzt in diesem See ist oder ob der See nur eine Zwischenstation ist. Also letztendlich eine Art weltumspannende Kampagne, sage ich mal.
Ja, so ein bisschen Richtung Worldbuilding geht mir gerade so durch den Kopf, wenn ich das Ganze ein bisschen umdrehe. Ich nehme einmal den Ganges als diesen heiligen Fluss. Du sagst ja eingangs, irgendwie wird der Ganges auch durch diesen See da auch mitgespeist. Aber wir hatten ja verschiedene Kulturen oder verschiedene Regionen, wo die Menschen herkamen, die man da gefunden hat, einen See. Angenommen, wir drehen das jetzt insofern um, dass alle Flüsse irgendwie in einen großen See enden, münden, tun sie ja eigentlich auch in irgendeinem Meer. Aber ich mache dieses Meer jetzt mal ein bisschen kleiner und sage einfach nur ein geheimnisvoller See. Und bei den meisten Völkern ist halt so der Bestattungskult, ja, du legst die Leichen auf ein Floß, schiebst ihn ins See, in diesen Fluss und dann strömen die halt fort. Sie gehen ins Tunnelorn, ins Nirvana oder wohin auch immer. Rein physikalisch landen die alle, weil sämtliche Flüsse da in diesen See halt reinmünden, genau dort. Und niemand geht zu diesem See, weil das ist der Friedhof, das ist der, da gehst du nur hin, wenn du nicht mehr lebst. Aber unsere Abenteurergruppe, warum auch immer, sie ist vielleicht nicht von dieser Welt oder von einem anderen Kontinent oder irgendwas anderes, sie gehen halt dann doch dahin. Quasi wie ja den Nil hoch, ne? Die Quelle des Nils suchen und finden dann halt da die ganzen Skelette, die Überreste von Hunderten, Tausenden von Jahren von Menschenzivilisation.
Eine Sache, die mir noch durch den Kopf gegangen ist, war die Beeinflussung des heiligen Flusses Ganges. Beziehungsweise auch, das kann ich halt in jede beliebige andere Welt übertragen. Ich habe ein heiliges Gewässer, sei es jetzt ein See, sei es ein Fluss, was auch immer. Und ich versuche, dessen heilige Wirkung zu pervertieren, zu verderben, wie auch immer. Vielleicht auch eine andere Wirkung zu steigern, indem ich halt Menschenopfer darbringe und sie in diesen Fluss werfe. Und damit könnte man eben auch dafür sorgen, dass letztendlich ein See wie der Rubkant eben dazu führt, dass sich die Wirkung eines anderen Gewässers, mit dem dieser eben verbunden ist, ändert. Und eine letzte, aber wirklich ganz kleine Idee, die glaube ich auch besser in ein Fantasy-Umfeld passen würde, wenn ich in welcher Form auch immer einen Ort habe, an dem die Skelette vieler Toten vielleicht sogar über Jahrhunderte hinweg liegen, die möglicherweise sogar einen gleichen Ursprung haben. Ja, ich komme mal zurück auf Jens' Idee. Da sind Leute seit Jahrhunderten vielleicht abgelegt worden oder in irgendeiner anderen Weise hintransportiert worden. Und wenn ich jetzt die magische Möglichkeit habe, mit Toten zu sprechen oder Ähnliches oder vielleicht auch einfach ihre Geister zu beschwören, hätte ich hier auch die Möglichkeit, eben Informationen zu bekommen und könnte auf die Art und Weise eben auf vieles zurückgreifen, was mir in der weiteren Aufarbeitung dieses Falles beziehungsweise dieser Geschichte hilft. Das war das, was mir noch eingefallen. Mhm. Aber ansonsten sind wir an sich durch. Ich muss noch eine kleine Korrektur anbringen. Ich habe vorhin, glaube ich, gesagt, es gibt 3 Millionen Gottheiten in Indien. Ich habe gerade gesehen, dass ich mich da komplett verlesen habe. Es gibt etwa 330 Millionen Gottheiten in Indien.
Ich glaube, in der Dimension macht das langsam keinen großen Unterschied mehr. Ne? Aber ja.
Es ist auf jeden Fall erwähnenswert. Und ich möchte auf jeden Fall an dieser Stelle auch noch mal eine Entschuldigung aussprechen. Sollten wir in irgendeiner Form hinduistische Glaubensdinge falsch dargestellt haben oder aufs Grauenvollste entstellt haben, das lag überhaupt nicht in unserer Absicht. Es ist nur wirklich sehr schwer, sich in eine so fremde Gedankenwelt und gerade eine religiöse Gedankenwelt hineinzuversetzen. Also ich habe versucht, nach bestem Wissen und Gewissen hier zu handeln und zu erzählen, aber sollte es mir nicht gelungen sein, tut es mir sehr leid.
Liegt es an unserer kollektiven Inkompetenz?
Oh ja, da in der Hinsicht bestimmt.
Jens ausgenommen.
Was, wie?
Na, schön geschlafen, Jens.
Nein, aber ist jetzt vielleicht zu weit eine Abschweifung, aber tatsächlich ist ja eine gewisse Faszination für diese Zeit, in der Indien Teil des britischen Empires war oder davor quasi Eigentum einer britischen eines britischen Unternehmens, ist ja da, ne? Also diese ganzen gut, Sherlock Holmes, Watson war jetzt in Afghanistan, aber er hätte ja genauso gut auch in Indien gekämpft haben können. Und also das hat ja schon einen gewissen Flair, der eine Faszination ausübt, die man heutzutage vielleicht ein bisschen kritisch sehen muss. Aber auch dieses ganze Gebiet, also irgendeine Story, die da in der Zeit, als das noch Teil des britischen Empires ist und darauf stößt und als britischer Ermittler in diesem Indien reinschüttet. Man kann sich ja nicht dessen verwehren, dass das schon interessant ist, ne? Aber es ist halt, muss sich schon bewusst sein, mit was man da spielt, ne? Da müssen sich alle am Tisch einig sein, dass sie das okay finden, dass das halt vielleicht auch ein bisschen verzerrt alles dargestellt wird.
Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, das hast du, oder diese Problematik hast du, glaube ich, bei allen zeitgenössischen Rollenspielen. Sei es jetzt Cthulhu, Private Eye, Space 1889 oder was auch immer. Wir spielen immer ein bisschen mit der Faszination dessen, was diese Zeit dargestellt hat.
Ja, klar. Aber jetzt halt an dem, was wir jetzt halt als Thema hatten, ist das natürlich schon, benutzen wir ja schon diesen Hintergrund Indien als exotischen Ort, fast schon als ein bisschen auf einen anderen Planeten reisend. Aber man muss sich halt immer wieder bewusst sein, das ist halt, da leben echte Menschen mit echten Problemen und das stellt man halt alles ein bisschen verkürzt dar.
Definitiv, aber da bietet sich im Zweifelsfall auch an, das kann man auch immer nur empfehlen, im Zweifelsfall erfindet man einen anderen Kontinenten, eine andere Welt, andere Völker und wie auch immer und nimmt einfach Anleihen an das, was man gerne hätte, um nicht unnötig anderen Kulturen und ja, zu sehr auf die Füße treten.
Oder man ist sich halt in seiner Gruppe einig, was man da spielt. Was ganz anderes ist ja wieder ein Thema, wenn man da was zu veröffentlicht. Das ist ja dann nochmal wieder was anderes.
Ja.
Aber eine Frage hätte ich dann noch. Also so medienschaumäßig haben wir jetzt nichts, was tatsächlich diesen See als Thema hat oder so. Gibt es da irgendwelche Filme oder?
Nee, tatsächlich habe ich nichts.
Bücher gar nichts?
Nein.
Okay.
Also ich habe weder, es gibt zwar Sachbücher dazu, es gibt auch Sachartikel.
Ja, klar, okay. Das nehme ich an, klar.
Und man findet auch eine ganze Reihe von Videos auf YouTube und ähnliches. Mhm. Aber ich habe zumindest kein Beispiel gefunden, wo irgendeiner versucht hätte, ja, das Geheimnis des Rubicon Lake als Krimi zu verfilmen oder was auch immer.
Gibt auch keine Akte X-Folge dazu. Nee. Ja.
Also ich kenne
nicht. Nee, das ist ja auch spannend, wenn es mal nichts sowas gibt, ne? Also dann.
Aber es gibt einen Artikel auf bild.de, das sagt schon alles.
Ah, okay, ja, das ist ja natürlich schon ein fantastischer Beitrag dann, das stimmt.
Es waren, also als ich die Artikel dazu durchgeguckt habe, es waren viele dabei, die wirklich, ich sag mal, sehr populistisch waren. Und interessanterweise habe ich einige, zumindest Anleitungen nach bestimmten Sachen zu suchen, habe ich tatsächlich auf Seiten wie TripAdvisor oder India Hikes gefunden. Also hätte ich nie erwartet, war mir ein Zufall, dass ich drauf gestoßen bin. Aber ansonsten, es gab wirklich nichts, was ich gefunden hätte.
Also angehende Autoren oder und Autorinnen, die könnten sich da jetzt dieses Themas annehmen, um da einen Thriller draus.
Also ja. Ideen dafür haben wir ja genug geliefert. Also
das auf jeden
unverbrauchtes
Fall.
Szenario.
Ja. Ja, aber in diesem Sinne würde ich sagen, wir lassen Indien hinter uns und
steigen vom Himalaya wieder hinab.
Genau, und ich übergebe das Zepter des Reiseführers oder die Landkarte des Reiseführers an Michael, der uns an neue, interessante Orte leiten wird.
Ja, okay, dann lassen wir überlegen. Wir kommen wieder aus kalten Gefilden und hohen, luftigen oder dünnluftigen Gefilden. Ich denke, da ist es wieder an der Zeit, dass wir uns wieder mal ins Warme begeben. Also ich fröstel hier schon die ganze Zeit.
Ja, du hast ja auch vorhin deine Jacke ausgezogen, bloß weil Ralf dir das gesagt hat.
Ja, ja, genau. Ich sitze hier in der Badehose, weil er gesagt hat, wir gehen in den See und Nee, also so nicht.
Seid ihr mal lieber froh, liebe Zuhörer, dass das hier ein Audio-Podcast ist.
Nein, ich habe die Badehose schon an, weil ich an das nächste Thema denke. Da werden wir dann wieder in wärmere Gefilde gehen. Es geht auch wieder um ein Gewässer, weil sonst nützt einem die Badehose recht wenig. Und ich glaube, es wird wieder ein etwas geschichtlicher, historischer Einblick. Wir gehen nicht wieder gänzlich zurück in die Zeiten von Alexander dem Großen oder so, aber schon doch weit zurück und es wird wahrscheinlich nicht so mysteriös, wie es heute war, aber ja, es wird Auswirkungen bis heute, bis morgen, bis übermorgen, wie auch immer haben.
Und das britische Empire spielt schon wieder eine Rolle, ne?
Oh ja. So, wahrscheinlich sind Lord Jens und Sir Ralph dann auch wieder mit bei der Paar.
Marvelous, my dear, marvelous.
James, packen Sie bitte schon mal meine Badehose ein.
Die mit den weißen Punkten, Sir?
Die Bilder, nimm die Bilder weg. Bevor das ausartet, würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Ich danke meinen beiden Mitpodcastern, dem Michael.
Ciao, ciao.
Den Jen.
Macht's gut.
Und ich war der Ralf. Bis zum nächsten Mal bei den Gedankenspielen. Und auf Wiederhören.
Bis dann, ciao. Juhu. Muss ich jetzt einzählen?
Ich kann auch, wenn du willst.
Ich habe das jetzt so oft geübt.
Ja, entschuldige, ich wollte das nicht wegnehmen. Dann warte ich jetzt bis
4, 3, 2, 1,
0, go.
Das kam jetzt aber für mich zu überraschend. Oh, Entschuldigung.
Okay, den ersten Outtake haben wir schon mal. Herzlich willkommen zu unserer 24. Folge von Gedankenspiele. Mein Name ist Ralf und ich begrüße meinen
und den zweiten.
Da stolpert er jedes Mal drüber an dieser Stelle.
Das ist ja auch ein Scheißsatz.
Entschuldigung.
Zweiter Versuch. Nein, dritter. Egal.
Ich fasse es nicht. Eine Stunde 48. Irgendwas. Bist du krank, Ralf? Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2024.